So, heute zweite Teil einer Predigtreihe, die angefangen hat vor 2 Wochen. Ja. Letzte Woche mussten wir es mal kurz unterbrechen und ich habe über die Tageslosung gepredigt und es ging da um die Situation von Christen im Irak. Wir haben nachher noch gegen Christenverfolgung natürlich gebetet und dass sich da irgendwie einiges an der Situation ändert. Das kann man jetzt noch nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Also es sind schon ein paar gute Sachen auch passiert, aber generell ist halt so die Nachrichtenlage in der Region ganz schön schlecht. Es ist schwer, irgendwie an richtig gesicherte Informationen zu kommen. Aber jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit der kleinen Predigt über den Menschen. Oder ich habe es mal die Erschaffung des Menschen genannt, weil wir immer noch in den ersten Kapiteln der Bibel sind, im ersten Buch Mose, in der Erschaffung der Welt und der Erschaffung des Menschen. Ich hoffe, dass mir das jetzt nicht regelmäßig passiert, dass ich Erschöpfung sage. Finde ich mal ein bisschen schwierig, da Erschaffung und Schöpfung nicht durcheinander zu bringen, aber irgendwie Erschöpfung und Erschaffung ist natürlich was total anderes. Ne? Also Erschöpfung und Erschlaffung würde passen, aber so nicht mehr. Ist aber auch irgendwie gar nicht entscheidend. Ich wollte jedenfalls jetzt irgendwie genau da weitermachen. Und der Kernpunkt der letzten Predigt, die ja sicherlich auch nicht alle gehört haben, die heute hier sind, war, dass Gott den Menschen geschaffen hat als Mann und Frau, dass keine Unterschiedlichkeit da ist mit zwischen Mann und Frau, was die Wertigkeit betrifft, dass natürlich wie beide unterschiedlich aussehen, sicherlich auch wie seelisch, emotional, irgendwie an einigen Stellen unterschiedlich drauf sind. Aber dass man daraus nicht ableiten kann, dass irgendeines der Geschlechter irgendwie besser oder das andere schlechter wäre. Das ist eine wichtige Feststellung, die da gleich am Anfang der Bibel getätigt wird. Denn es hat ja große Tradition leider irgendwie überall auf der Welt, dass Frauen unterdrückt werden, in der Regel dann natürlich von Männern. Eine Sache, die sich durchzieht bis in unser Jahrhundert hinein, dass der Frau sehr viele Rechte gebracht hat, zumindest in der westlichen Welt. Aber es ist immer noch nicht so hundertprozentig aus den Köpfen raus und ist auch nicht so ganz aus der Gesellschaft raus. Und eigentlich meine ich mir, dass das Christentum Vorreiter sein müsste irgendwie im Bereich von Frauenrechten und von überhaupt gesellschaftlicher Gerechtigkeit. Aber das ist leider nicht der Fall gewesen, sondern wir haben ganz gezielt unser Teil auch mit dazu beigetragen, dass die Situation so schlecht ist, wie sie eben ist. Und es wäre total super, wenn jetzt irgendwie mal eine neue Zeit anbrechen würde und das Christentum sich mehr stark machen würde für Gleichheit und Menschenrechte und ähnliche Dinge. Denn das ist ganz bestimmt irgendwie das Ziel, das unser guter Gott hat. Also Gott ist garantiert niemals auf der Seite von Unterdrückung, ist niemals jemand, der Unterschiedlichkeit zwischen Menschen feststellen möchte, sondern Gott ist immer auf der Seite irgendwie der Leute, die auf der falschen, denen es nicht so gut geht. Und Gott ist immer irgendwie auf der Seite von Unterdrückten und das sollten wir tatsächlich irgendwie wesentlich mehr leben, auch irgendwie gerade in diesem Bereich. Und die große Hoffnung, die ich eigentlich so damit verknüpfe, ist, dass es irgendwann mal zu so einer 50-50 Ausgeglichenheit kommt, dass Frauen genauso mitarbeiten können in der Gemeinde, wie Männer das tun, dass es genauso weibliche Predigerinnen gibt, wie es männliche Prediger gibt, dass es weibliche Musiker gibt, die die christliche Lobpreiskultur prägen. Also dass in all diesen wichtigen Bereichen wie Frauen sind, wäre irgendwie eine total tolle Sache. Ich weiß nicht, ob das jemals wie passieren wird. Es gibt irgendwie so viele Gründe dafür, dass es noch nicht der Fall ist. Aber ich glaube, dass es biblisch tatsächlich wie tief verankert ist, dass Gott wie die Menschen halt gleichwertig geschaffen hat und dass jedes Geschlecht so einen Teil zu beizutragen hat, dass das andere nicht machen könnte und dass wir von daher die Ergänzung einfach wie brauchen. Also irgendwie nur männlich ist irgendwie total schlecht. Und ja, gut, wer das nicht glaubt, geh mal irgendwie in so richtig männliche Veranstaltungen, wo das Testosteron übersprudelt. Das ist fürchterlich. Auf der anderen Seite, irgendwie nur weiblich ist auch irgendwie ganz schlecht. Also Veranstaltungen, wo dann irgendwie alles pink ist, ist auch irgendwie ganz übel. Aber wenn man irgendwie das beides so zusammenmischen kann irgendwie, und dann kommt irgendwie etwas raus wie von Gottes Schöpfungsordnung, was einfach nur ganz fantastisch sein wird. Heute will ich so ein bisschen in dem Thema bleiben und aber nur über einen einzigen Bibelvers reden und eigentlich auch nur über einen einzigen Gedanken, der dafür aber so ein bisschen kompliziert ist, so dass ich da selber irgendwie eine ganze Weile dran rumgeknapst habe. Und zwar ist es 1. Mose 1, Verse 27 bis 28. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Geht dann in dieser Form noch weiter, es sind noch mehr Beispiele genannt, aber das Prinzip kommt also mir schon raus, meine ich. Und worüber ich reden möchte, ist, was heißt es eigentlich, dass der Mensch in Gottes Ebenbild geschaffen ist oder dass der Mensch das Abbild Gottes ist oder dass Gott den Menschen nach seinem Vorbild geschaffen hat. Es gibt so verschiedene Möglichkeiten, wie man da übersetzen kann. Was bedeutet das eigentlich? Und es ist so eine Frage, die habe ich mir unheimlich lange gestellt, irgendwie auch als ich noch kein Christ war, irgendwie kannte ich natürlich schon so diesen Ausdruck, wie der Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes. Und ich dachte immer, das ist ja fürchterlich. Also wenn ich irgendwie dann vom Menschen schließen kann auf Gott, dann kann dieser Gott nicht besonders toll sein. Und hat mir also schon einige Probleme bereitet, wie dann Gott überhaupt kennenzulernen. Aber ich dachte mir, gut, wenn das der Mensch ist und wenn das irgendwie das Abbild Gottes ist, dann muss Gott ja irgendwie auch genauso sein. Konnte mir aber auf der anderen Seite auch gar nicht vorstellen, in welcher Weise denn der Mensch sein soll wie Gott. Also welchen Teil von Gott hat er sich als Vorbild genommen. Dann bin ich irgendwann Christ geworden und das Problem war eigentlich immer noch da. Denn dann habe ich natürlich in den Spiegel geguckt und dachte, oh je, das Abbild Gottes. Und das war irgendwie ganz selten, dass ich dachte, boah, das Abbild Gottes, ey, total super. Sondern irgendwie meistens war es dann eher so, irgendwie guck in den Spiegel und denk, ja, so richtig begeisternd ist Gott ja irgendwie scheinbar auch nicht. Und dachte so an mein Leben und dachte so, ja, Mensch, da, wenn man daran jetzt Gott erkennen kann, wie wenn das Gott ist, dann ist das jetzt auch wieder irgendwie gar nicht so unheimlich beeindruckend. Also ich habe schon so ein bisschen gerungen mit diesem Ausdruck, das Ebenbild Gottes. Gibt Leute, die sind unheimlich stolz darauf, das Ebenbild Gottes zu sein. Und wenn man jetzt mal so im christlichen Merchandise-Markt rumguckt, es gibt Spiegel, wo dann oben drauf steht, irgendwie so sieht das Ebenbild Gottes aus. Und scheinbar gibt es Leute, die sich dann gerne vor diese Spiegel stellen. Es gibt T-Shirts, wo irgendwie drauf steht, so sieht die Krone der Schöpfung aus. Oder irgendwie sowas in der Art. Also ich habe mehrere dann nochmal irgendwie nachgegoogelt am Freitag. Und da habe ich dann irgendwie echt schon gefragt, ey, würde ich das machen? Also würde ich tatsächlich so ein T-Shirt anziehen, wo drauf steht Ebenbild Gottes? Und habe so gedacht, so nee, irgendwie, wenn ich ehrlich bin, so hundertprozentig Gottes ebenbildlich fühle ich mich jetzt auch nicht immer. Und gibt auch sogar Momente, wo ich mit meiner Vorbildfunktion unzufrieden bin und meine, dass es vielleicht mich auf die falsche Spur bringen würde, mich jetzt zu sehr irgendwie als Ebenbild Gottes aufzuspielen. So blöde irgendwie Situation zum Beispiel, irgendwie, du fährst so schnell, die Polizei blitzt dich, klopft dann an ein Fenster und du stehst da, ich bin das Ebenbild Gottes. Können wir vorstellen, dass das ein bisschen komisch ist und auch für Irritation sorgt. Oder gibt es viele Möglichkeiten, die ich da mal konstruieren könnte. Sowas ist mir natürlich auch alles noch nie passiert. Aber mir würden viele Situationen einfallen, wo ich außerordentlich ungerne dieses T-Shirt tragen würde. So, dass ich einfach irgendwie manchmal meine Schwierigkeiten habe, das von mir zu sagen, ich bin das Ebenbild Gottes. Und um den Kreis mal irgendwie dann vollkommen rund zu machen, gibt auch irgendwie so Situationen, wo ich da bei euch auch wie meine Schwierigkeiten mit hätte. Soll immer nicht unhöflich sein, aber irgendwie so einige von euch kenne ich besser als andere. Und einige kenne ich auch mit zu gut, als ich es mir eigentlich lieb wäre. Und ich hätte auch da irgendwie Probleme. Also diese Gottesebenbildlichkeit war immer irgendwie so eine Sache, die mich so ein bisschen angesickt hat und ich echt Schwierigkeiten hatte zu sagen, was das denn jetzt eigentlich bedeutet. Es ist auch unter Theologen total umstritten, was es denn eigentlich heißt. Und ich habe also schon so manchen promovierten Alttestamentler auch gefragt, was denn dieses Ebenbild Gottes ist. Und da gab es auch mir so durchaus unterschiedliche Antworten, was es denn jetzt so ganz genau sein könnte. Und so will ich euch bitten, das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt als der Wahrheit letzten Schluss anzusehen, obwohl es natürlich meiner Wahrheit letzten Schluss ist. Aber ich will doch mal irgendwie ein paar Sachen sagen dazu, wie ich mir das erkläre, was damit gemeint ist und glaube auch, dass ich damit ziemlich nah dran bin. Zunächst kann man es ja verstehen auf diese Weise, dass der Mensch aussieht wie Gott. Ich führe eine kleine Tanzperformance auf und das Ding lädt. Also, der Mensch sieht aus wie Gott. Und tatsächlich ist das ja so mindestens im westlichen Kulturkreis auch irgendwie ein total verbreiteter Gedanke, dass wenn man sich Gott vorstellt, dann stellt man sich ihn irgendwie immer menschlich vor. Und in der Regel auch nicht nur menschlich, sondern so die gebräuchlichste Form der Gottesvorstellung in der westlichen Kultur und Kunst ist es, sich Gott vorzustellen als alten Mann mit einem grauen oder weißen langen Bart, meistens noch langen Haaren dabei. Und das ist so dieses Bild, das wir uns von Gott gezeichnet haben. Ganz berühmt habe ich euch mitgebracht, die Erschaffung Adams von Michelangelo hängt in der Sixtinischen Kapelle. Vielmehr ist es auf die Wand gemalt. Und da unschwer zu erkennen, auf der rechten Seite, das ist Gott. Rechts, links der nackte Typ ist Adam und rechts ist Gott. Und das im Hintergrund, habe ich mir sagen lassen, sind Engel. Sieht ein bisschen komisch aus. Also ich hätte Gott anders gemalt, wenn ich malen könnte. Aber wer will schon Michelangelo kritisieren? Also das ist so die gängige Vorstellung und hat natürlich so den Vorteil, dass man Gott irgendwie auf Bildern immer unheimlich leicht identifizieren kann. Also man weiß einfach, wer Gott ist. Und wie keiner würde auf die Idee kommen, dass es irgendwie so dieser Engel irgendwie auf der rechten Seite ist, sondern jeder irgendwie guckt auf dieses Bild und sagt irgendwie, oh, das muss Gott sein. Ist eine Idee, die übernommen worden ist bis heute. Ich habe mal irgendwie so ein Special über die Simpsons geguckt. Guckt jemand Simpsons? Ja, bestimmt. Und bei Simpsons ist es also tatsächlich so, irgendwie, dass alle Menschen haben drei Finger, außer Gott, der hat vier. Also auch da ist irgendwie Gott ohne weiteres zu identifizieren. Ja, also Gott hat dann halt insgesamt fünf, also vier Finger und einen Daumen, anders als die Menschen. Also auch da kann man wie Gott unheimlich leicht irgendwie identifizieren, denn er sieht zwar im Prinzip so aus wie ein Mensch, aber er hat einen Finger mehr. Und das sind so irgendwie diese Vorstellungen, die wir offenbar haben, dass wenn man Gott darstellt, dann kann man ja nicht nur etwas Unsichtbares darstellen, sondern man muss im Grunde genommen einen Menschen darstellen, der allerdings irgendwie so ein bisschen anders ist irgendwie als andere Menschen, sodass man ihn erkennen kann. Und das ist zwar irgendwie ein sehr verbreitete Art, irgendwie Gott darzustellen, aber ich glaube, dass sie irgendwie grundfalsch ist und auch eigentlich so mit der Bibel gar nichts zu tun hat. Und vermutlich würden jetzt auch die meisten Leute, wenn man sie jetzt fragen würde, sieht Gott wirklich so aus wie auf dem Bild, würden sie wahrscheinlich auch sagen, so, nee, ist irgendwie eine Vorstellung, aber es ist nicht so, wie Gott wirklich ist. Und in der hebräischen Kultur, irgendwie von der wir ja auch sehr geprägt sind und ein großer Teil der Bibel, nämlich der erste Teil, ist auf Hebräisch geschrieben, gibt es dann ja sogar irgendwie ein Bilderverbot. Also das heißt, irgendwie da war es irgendwie ganz klar, man darf sich gar keine Vorstellung von Gott machen. Man soll irgendwie nicht aufmalen, wie man sich Gott vorstellt. Also es kann da irgendwie eigentlich gar nicht wieder rumgehen bei dieser Gottes-Ebenbildlichkeit, dass wir aussehen wie Gott. Das wäre irgendwie eine Sache, die ist total gegen die 10 Gebote, ist irgendwie total gegen die ganze Vorstellung des Judentums und ist nachher erst irgendwie nach vielen Jahrhunderten des Christentums eigentlich so richtig zum Durchbruch gekommen, dass man sich Gott eben dann so anthropomorph vorgestellt hat, irgendwie als eine menschliche Figur. Und trotzdem fände ich es mal interessant, und das ist mir Freitag mal so im Gebet eingefallen, wenn ich ein Künstler wäre, würde ich mal irgendwie versuchen, den Normalmenschen darzustellen. Irgendwie so einen Mittelwert zu zeichnen, zu malen, wie auch immer man das machen kann, vielleicht eine Skulptur hämmern, die so aussieht, wie ein Mensch im Mittelwert aussieht. Also sagen wir, ich würde irgendwie mal 20.000 Nasen messen, gucken, wie lang die sind, gucken, wie breit die sind, oder schauen, wie schräg die sind und würde daraus dann so die Normalnase ermitteln und diesem Bild irgendwie diese Normalnase geben. Und das gleiche irgendwie mit den Ohren, mit den Beinlängen, Beinbreiten und alles. Und dann mal zu gucken, wie sieht denn so der Durchschnitt Mensch aus? Und vielleicht könnte man dann ja sagen, wieso das ist das Urbild des Menschen, nach dem jeder einzelne Mensch mit seiner Individualität dann nachgeprägt worden ist. Und vielleicht ist das ja ungefähr so, wie Gott aussieht. Aber ich schätze, dass auch das irgendwie nicht funktionieren würde und einfach nur mal so ein interessantes künstlerisches Projekt ist. Und dass wir dann zwar so den normalen Menschen haben, in dem jeder von uns sich wiedererkennt, aber auch da würde wahrscheinlich jeder sagen, wie das ist nicht Gott. Zumal auch dieser Normalmensch dann wahrscheinlich ja in zwei Geschmacksrichtungen kommt, in einer männlichen und einer weiblichen. Und dass man da schon wie zwei hätte. Aber es wäre auf jeden Fall schon mal ein interessantes Experiment. Und damit hoffe ich mal so die Künstler unter euch zu befruchten Also falls das irgendwie mal jemand machen möchte in jahrelanger Arbeit, würde ich mich total interessieren dafür, wie dieses Bild dann nachher aussieht. Aber wir können wohl mit Sicherheit davon ausgehen, dass das nicht wieder dahinter steht, hinter dieser Ebenbildlichkeit, dass nicht der Gedanke ist, dass wir aussehen wie Gott. Dann wäre die zweite Möglichkeit, und das wird ziemlich oft vorgeschlagen, dass man sagt, der Mensch ist einfach wie Gott. So in dem Sinne, dass der Mensch ein moralisches Wesen ist, spiegelt er den Charakter Gottes wider. Und das ist das größte Ziel irgendwie der Menschen auf der Erde. Und es ist das, irgendwie, was so diese Ebenbildlichkeit Gottes ausmacht. Wir sind charakterlich und moralisch wie er. Hätte ich auch ein paar Probleme mit, aber es ist irgendwie zumindest eine Theorie, die unheimlich häufig vorgeschlagen worden ist von Dichtern und Denkern, von Philosophen und Psychologen und allen möglichen anderen Menschen, dass man irgendwie an unserer Moralischheit feststellen kann, dass Gott auch moralisch ist. Und das erste Beispiel irgendwie dazu ist irgendwie ein ganz berühmtes. Weiß jemand, wer das ist? Genau, es ist der alte Goethe, J.W.V.G. Goethe. Und Goethe hat in einem ganz... komme ich jetzt nicht mehr raus. Und Goethe hat sehr viele Gedichte geschrieben, also ist er der produktivste Schriftsteller oder Dichter der Weltliteratur. Und er hat in einem ganz berühmten gesagt, das auch wie das Göttliche heißt, fängt er an mit den Worten, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Also dieses Göttliche, so laut Titel, hat Goethe offenbar identifiziert als diese moralische Eigenschaften, edel zu sein, gut zu sein, hilfreich zu sein. Und meint, das ist so der große Unterschied zu allen anderen Lebewesen, die wir kennen. Wenn man sich jetzt fragt, was ist eigentlich irgendwie der Mensch und was unterscheidet den Menschen wie von der Katze oder irgendwie vom Affen, dann wird es immer irgendwie die moralische Aussage sein, der Mensch ist fähig dazu, irgendwie etwas Gutes zu tun. Er ist fähig, irgendwie Gutes und Schlechtes zu unterscheiden, sich auf die eine oder die andere Seite zu stellen. Und das ist irgendwie so dieses große Ding, was den Menschen ausmacht. Und wahrscheinlich kann man Goethe irgendwie weiterdenken und kann sagen, je moralisch hochwertiger der Mensch sich verhält, je edler er ist, je besser er ist, umso näher wird er an Gott dran sein. Ist ja irgendwie ein ziemlich gebräuchlicher Vergleich auch oder eine Sache, wie sich Menschen das oft vorstellen. Aber ich weiß trotzdem nicht so, ob das hundertprozentig stimmt. Denn wenn ich mir jetzt mal so einen richtig bösen Menschen vorstelle, ich stelle mir dann irgendwie immer Hitler vor, ich weiß auch nicht irgendwie warum, aber der ist für mich so das Urbild irgendwie des Bösen überhaupt. Aber wenn ich mir jetzt die Frage stellen würde, ist Hitler irgendwie dann nicht mehr Gottes ebenbildlich, weil er irgendwie so böse gewesen ist und viel Schlechtes gemacht hat, also würde ich in ihm dann nicht mehr irgendwie eine Gottes ebenbildlichkeit erkennen, dann müsste ich sagen, so nee, eigentlich irgendwie er ist trotzdem Mensch. Er hat sich unmenschlich verhalten, aber er ist immer noch ein Mensch. Und von daher kann es das eigentlich irgendwie nicht sein, wie das irgendwie das Kriterium ist, wie was die Ebenbildlichkeit ausmacht, wie ob jemand sich moralisch gut verhält oder ob er sich schlecht verhält, sondern es muss irgendwie noch etwas anderes sein. Und es gibt eben Menschen, die sind irgendwie besser, es gibt Menschen, die sind schlechter und manche Leute sind ziemlich böse. Aber so generell, wie wenn ich mir den Menschen angucke, habe ich irgendwie auch eigentlich nicht das Gefühl, dass der Mensch irgendwie von sich aus gut ist. Ich weiß, das ist diskutierbar, aber irgendwie habe ich eher eine ziemlich schlechte Vorstellung vom Menschen. Mag Menschen trotzdem, bin ja auch einer, aber ich glaube trotzdem, dass der Mensch wie grundsätzlich eher böse ist. Und dazu dann das zweite Beispiel, wie man den Menschen sehen kann. Ein Kollege von Goethe. Wer ist das? Nein. Ein nicht Faust, nicht Mephisto, das sind beides Charaktere von Goethe. Also es ist Schiller, es ist Friedrich Schiller. Okay, also wenn wir ganz ehrlich sind, ist es Thomas Gottschalk, wie er Friedrich Schiller posiert. Aber nein, es ist also Friedrich Schiller und auch der, irgendwie alter Dichter, hat wie viel gedichtet. Und er hat ein ganz berühmtes Gedicht geschrieben, nämlich das Lied von der Glocke. Und im Lied von der Glocke heißt es, gefährlich ist es, den Leut zu wecken, verderblich ist des Tigers Zahn, jedoch der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. Und hundertprozentig richtig. Also Löwen sind gefährliche Viecher, Tiger sind gefährliche Viecher. Aber nichts ist so gefährlich wie der Mensch. Wenn der einmal irgendwie durchdreht und auf dem falschen Pfad ist, und dann merkt man erstmal, wie viel Böses eigentlich so von diesem Menschen kommt. Und trotzdem ist es immer noch ein Mensch. Und so kann es eigentlich auch nicht sein, wie das so rein, dieses moralische Bild, das ist, nachdem wir geschaffen sind. Und es wird wahrscheinlich noch eine andere Möglichkeit geben. Und die dritte Variante, und das ist das, was ich für wahr halte, ist, dass der Mensch als einziges Wesen, das wir überhaupt kennen, fähig ist, zu herrschen. Und das ist auch wie genau das, wie was der Zusammenhang dieser Bibelstelle sagt. Ich lese das nochmal vor. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres und so weiter. Also das eine Merkmal, das, was wir haben, was total anders ist als von jeder Kreatur auf dieser Erde, ist, dass wir in der Lage sind zu herrschen. Wir sind die Leute, die sich die Erde untertan machen. Wir sind die Leute, die sich das alles wie unterwerfen und die nachher irgendwie als Krone der Schöpfung dastehen, als die Leute, die darüber herrschen. Und ich glaube, dass das irgendwie so diese Gottes-Ebenbildlichkeit in uns ist, denn auch Gott herrscht ja und wir glauben, dass er in Ewigkeit herrscht, dass er der Allherrscher ist, der alles in seiner Hand hält und dass er diese Fähigkeit zur Herrschaft mit uns geteilt hat. Und das klingt, wenn ich es ausspreche, immer irgendwie so ein bisschen komisch, weil ich irgendwie jemand bin, der eine Heidenangst hat vor Herrschaft. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen, Leitung ist in Ordnung, Herrschaft ist eine Sache, die überhaupt nicht geht. Ich finde das irgendwie total schwierig, dass es Menschen gibt, die meinen, dass sie über anderen stehen und in diesem Sinne über sie herrschen können. Und ich finde dieses ganze Prinzip oder Konzept von Herrschaft und Unterdrückung und Ungleichheit, finde ich irgendwie total schwierig. Und deswegen schreie ich auch nicht irgendwie nur Halleluja irgendwie darüber, dass ich erkenne, dass ich die Möglichkeit zur Herrschaft in mir trage, sondern glaube, dass es echt ein total zweischneidiges Schwert ist. Und das klang auch in der letzten Predigt zum Thema schon an. So vieles von dem, was an Leid in dieser Welt ist, ist im Grunde genommen, weil Gott da uns als Verwalter über diese Welt eingesetzt hat und wir nicht nur Gutes wie über diesen Planeten gebracht haben, sondern auch wie ein erkleckliches Maß an Leid, das jetzt so im Jahre 2014, wo wir den ganzen Schaden überblicken können, den wir allein schon in der Natur angerichtet haben und einen guten Überblick darüber haben, was wir uns selber angetan haben in der Geschichte, man eigentlich erst das volle Ausmaß des Schadens erkennen kann, wie das wir gebracht haben. Also bin ich auf keinen Fall jetzt nur irgendwie total begeistert davon und sage, Halleluja Gott, danke mir, dass du mich zur Herrschaft berufen hast. Ich wollte immer schon Herrscher sein. Sondern weiß auch, dass Herrschaft echt eine schwierige Sache ist, die ganz viel zu tun hat mit Verantwortung. Und ich kenne Gruppen, also auch wie christliche Gruppen, die viel darüber predigen und singen und sich freuen, irgendwie, dass sie zur Herrschaft gerufen sind und gesetzt sind und Könige über, keine Ahnung was sind, wie Städte werden manchmal irgendwie genannt, gelegentlich Völker, und sich darüber total freuen. Und ich finde es total schrecklich. Bin froh, irgendwie, dass das auch in der Regel Spinner sind, die über gar nichts herrschen. Aber schon so dieser Gedanke, sich irgendwie daran hochzuziehen, wie dass man zur Herrschaft gesetzt ist, ist ein total gefährlicher Gedanke. Und man kann eben diese Herrschaft ausnutzen auf die verschiedensten Weisen. Und es kann sein, wie dass es eher eine bewahrende Herrschaft ist, die Gott uns gegeben hat. Man kann das sowieso auslegen. Man kann es aber eben auch wie anders verstehen, wie dass es eine ausbeutende Herrschaft ist. Und es sind auch beide Möglichkeiten sind in diesem Bibelvers drin. Eugen Drewermann, großer ehemals katholischer Theologe, schon lange aus der Kirche rausgeflogen und Lehrverbot und alles, hat ein ganzes Buch geschrieben mal über diesen Vers, also wesentlich über diesen Vers, und hat gesagt, wenn ich es ganz wörtlich übersetze, heißt es eigentlich niedertreten. Der Mensch ist gesetzt, irgendwie die Schöpfung niederzutreten, und sieht irgendwie auch darin, wie viel ökologischen Schaden die Menschen angerichtet haben, für das so dieser Vers dann über das Christentum reingekommen ist, in die gesamte Weltsicht, und dass wir eigentlich wieder sehr wörtlich umgesetzt haben, was Gott da gesagt hat und tatsächlich die Schöpfung niedergetreten haben. Andere sagen dann so, naja, das stimmt nicht so ganz, und wir verstehen es eher so irgendwie, dass Gott uns da einen wunderschönen Garten gesetzt hat, wo er uns hineingetan hat und gesagt hat, jetzt bewahr das Ding. Und es ist natürlich ein totaler Unterschied, ob man jetzt einen Garten bewahrt und Bäume beschneidet oder ob man einen Garten, Raubbau daran betreibt und die Bäume fällt, um sich da irgendwie was Schönes draus zu bauen, ist ja was total anderes und genauso groß ist wie die Bandbreite dieses Verses. Und so meine ich mir, dass wir eigentlich erstmal irgendwie anerkennen sollten, dass wir tatsächlich Leute sind, die das Potenzial haben zu herrschen im Guten und im Schlechten, dass wir uns dessen bewusst sein müssen, dass wir eine Verantwortung haben und dass wir entweder irgendwie dem, was Gott uns gegeben hat, gut vorstehen können und es gut bearbeiten können und etwas Positives daraus machen können oder dass wir aber auch das Potenzial haben, wie das total kaputt zu machen. Und wenn man sich schon dieser Verantwortung bewusst ist, dann kann man wenigstens mal irgendwie darüber nachdenken, wie lebe ich eigentlich mein Leben? Bin ich jemand, der irgendwann stirbt und alle meine Bekannten sagen, Gott sei Dank? Oder bin ich jemand, der irgendwann stirbt und die Leute um mich herum sagen, ach, war eine super Zeit mit dem, der hat sich wirklich um uns gekümmert, der hat die Welt ein bisschen besser hinterlassen, als er sie vorgefunden hat. Und ohne da jetzt irgendwie zu suggestiv zu sein, möchte ich doch mindestens wie ganz, ganz deutlich vorschlagen, dass wir Menschen sein sollten, die die Welt um sich herum ein bisschen besser machen. Die schon mal diese Bewusstheit haben, für das wir die Möglichkeit haben, für das, was wir haben, zu beackern. Und daraus dann wie die bewusste Entscheidung wir auch dafür fällen, ich möchte jemand sein, der einen positiven Einfluss hat. Ich will nicht jemand sein, wie, wo nachher alle Leute froh sind, dass er weg ist, sondern ich möchte lieber wie jemand sein, der seine Lebenszeit nutzt, etwas Gutes zu machen. Und ich weiß, dass ich da natürlich jetzt hier auch schon zu sehr ausgewähltem Publikum spreche, denn ihr seid alle Leute, die mehr oder weniger engagiert Reich Gottes vorantreiben, die also darum bemüht sind, diese Botschaft von Jesus Christus zu verbreiten und Frieden zu bringen. Ich weiß, dass viele von euch mir sozial engagiert sind und dass sicherlich die allermeisten von uns mit so einem Bewusstsein leben, dass wir entweder positiv oder negativ sein können, dass wir entweder Teil der Lösung oder Teil des Problems sein können und die meisten von euch sich auch sicherlich entschieden haben, ich will Teil der Lösung sein. Trotzdem würde ich gerne noch ein paar kleine Vorschläge machen und das ist dann auch mir so die Hausaufgabe für die Hauskreise, so ein paar kleine Vorschläge machen, wie man das umsetzen kann. Also wie man dafür sorgen kann, dass man kein Zerstörer ist, sondern dass man ein Bewahrer ist. Wie immer sind das so zwei Fragen, um in das Thema reinzukommen. Danach könnt ihr natürlich ohne weiteres noch weiter darüber nachdenken, wie ihr das in eurem Leben umsetzen könnt. Aber ich habe schon mal irgendwie so zwei Dinge mir selber einfallen lassen. Und das erste ist, jetzt mal in Bezug auf Umwelt, denn Umwelt ist ja eine Sache, die direkt drin ist in dieser Geschichte im 1. Mose. In Bezug auf Umwelt kann man mal anfangen, nachhaltig zu kaufen oder sich wenigstens schon mal irgendwie Gedanken drüber zu machen. Ich bin auch noch nicht sehr lange auf dem Trip, vielleicht jetzt seit, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9 Jahren. Stimmt nicht so viel mehr. Und ich muss mal ehrlich sagen, vorher war mir das eigentlich irgendwie auch alles irgendwie total egal, irgendwie was so mit Umwelt zu tun hatte. Und ich habe irgendwie so ein bisschen so ein typisches Deutschtum gehabt und dachte mir, ach egal, Hauptsache mir geht's gut und Gott wird schon wieder dafür sorgen oder die Welt wird sich wie selber regulieren, dass es auch überall sonst passt. Dann hat Alex sich irgendwann angefangen, damit zu beschäftigen und wir haben dann Streit gehabt und zwar richtig, richtig lange und sehr intensiv teilweise. Doch, da kann ich mich an Situationen erinnern. Und das waren irgendwie, ich glaube, also meiner Erinnerung nach waren das bestimmt so 2 bis 5 Jahre oder so, wo Alex irgendwie das immer wichtiger fand, dass man ordentlich konsumiert, dass man sich informiert darüber, was man überhaupt konsumiert. Und ich dachte, ach, das ist doch irgendwie total egal. Ein T-Shirt kostet halt einfach irgendwie 2 Euro und das ist irgendwie super irgendwie. Und warum soll ich mir 20 Euro ausgeben für ein T-Shirt, irgendwie das mir genauso gut oder schlecht passt? Und irgendwann habe ich dann verstanden, dass es tatsächlich irgendwie so ist, dass diese ganze Billigware nicht gerade irgendwie dazu beiträgt, dass wir noch lange Freude an diesem Planeten haben und auch nicht dazu beiträgt, dass Wohlstand herrscht irgendwie in Ländern wie in Indien, Bangladesch oder wo auch immer die sonst hergestellt werden, sondern dass wir also tatsächlich irgendwie nicht den Preis ausgeben, den die Dinge wirklich wert sind und garantiert nicht nachhaltig sind an dem Punkt. Das war für mich irgendwie eine total harte Erkenntnis. Also ich kann irgendwie auch jeden anderen verstehen, der sagt, ich will das irgendwie eigentlich gar nicht mehr hören oder wissen. Aber ich glaube, dass es echt eine entscheidende Sache ist, dass man den fairen Preis bezahlt, irgendwie, dass man so kauft, irgendwie, dass natürliche Ressourcen nach Möglichkeit möglichst wenig irgendwie ausgenutzt werden und dass man sich einfach über sein Konsumentenverhalten Gedanken macht. will da gar nicht mehr so richtig tief reingehen, kann ich auch gar nicht. Mir fehlen selber irgendwie viele Details. Ich bin selbst irgendwie noch auf einer ziemlich oberflächlichen Ebene da. Aber willst du auch mir wenigstens schon mal irgendwie sagen, dass es sich lohnt, Gedanken sich darüber zu machen, wie wir umgehen mit Konsumgütern, dass wir mal irgendwie unser ganzes Leben irgendwie durchleuchten, wie was habe ich an, was esse ich, womit beschäftige ich mich und ist das eigentlich, wie sind das Dinge, die dazu beitragen werden, dass es besser wird auf diesem Planeten oder dass es schlechter wird. Und es gibt ja irgendwie diese ganz krasse Konsumhaltung und die habe ich irgendwie theologisch, habe ich zum Glück nur in den USA irgendwie mal ein paar Mal mitgekriegt. Und da gibt es also tatsächlich Leute, irgendwie, die sagen, ach so, Ressourcenknappheit ist irgendwie eigentlich Schnappendulli. Der Herr wird schon dafür sorgen, dass Jesus wiederkommt oder dass das Erdöl so lange reicht, bis Jesus wiederkommt. Und deswegen müssen wir uns gar nicht auf alternative Energien konzentrieren. Und ich glaube, das ist ungefähr der dämlichste Spruch, den ich jemals von Christen gehört habe. Und ich habe viele dämliche Sprüche von Christen gehört. Also es ist definitiv nicht so, irgendwie, dass der Herr irgendwie das machen wird und dass Gott irgendwie auch nur dazu da ist, wie uns westlichen Leuten da unsere Bedürfnisse irgendwie zu befriedigen. Sondern natürlich, es ist total entscheidend, dass wir ordentlich mit diesem Planeten umgehen. Klamotten habe ich angesprochen, irgendwie so eine andere Sache, wo das für mich ein totaler Augenöffner war, war in Ernährungsdingen. Als ich ausgezogen bin zu Hause, habe ich es geschafft, dreimal am Tag bei McDonald's zu essen. Tatsächlich, also ich war frühstücken da, danach war ich Mittagessen und abends dann irgendwie um Mitternacht oder nach Mitternacht geht man dann nochmal, da hat ja auch nichts anderes mehr offen. Also ich habe sehr gerne irgendwie da gegessen. Und es hat mich irgendwie schockiert, dass es tatsächlich irgendwie einen Zusammenhang gibt irgendwie zwischen Klima und McDonald's-Produkten, dass nämlich der Regenwald nicht zuletzt deswegen abgeholzt wird, damit man ein paar mehr Rinder auf die Weide stellen kann, die dann nachher zu Buletten verarbeitet werden. Und ich fand es schrecklich. Seitdem war ich auch, glaube ich, fast nicht mehr da. Also ich gehe nicht mehr in Fastfood-Läden. Tut mir auch körperlich irgendwie viel besser. Also es macht sich in allen möglichen Bereichen bemerkbar, wenn man das nicht mehr macht. Aber ich fand den Zusammenhang schockierend. So ein anderer Zusammenhang, es gibt andere Regenwälder, die werden abgeholzt, damit wir weiches Klopapier haben. Und das finde ich auch ganz übel. Also klingt unpopulär, aber ich glaube, ich würde lieber irgendwie eine Zeitung nehmen, als mir das da irgendwie dafür jetzt Regenwälder abgeholzt werden. Also es gibt echt so viele Zusammenhänge, die einem auf den ersten Blick gar nicht mehr so klar sind. Und es lohnt sich damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht wird es dann wieder dazu führen, dass wir uns etwas besser unserem Planeten gegenüber verhalten. Die zweite Sache ist total sozial, also jetzt von der Natur irgendwie hin zum Sozialen, Einsatz für den Frieden. Ich meine, dass irgendwie jeder Christ eigentlich berufen ist, Friedensstifter zu sein. Darum ging es dann irgendwie auch letztes Mal, darum, dass die Friedensstifter selig sind, denn sie werden das Himmelreich ererben. Also eine große Verheißung darauf, Frieden zu stiften. Und das heißt irgendwie für mich, irgendwie, und das hat sich auch irgendwie total eingegraben, so über die letzten vielen Jahre in mein Herz, dass es schlecht ist, auf der Seite der Extremen gefunden zu werden. Dass diese Welt, in der wir leben, einfach zerrissen ist zwischen Extremen. Und das ist das Unmöglichste und das Möglichste ist alles irgendwie dabei. Wir sind zerrissen irgendwie zwischen Weiß und Schwarz und Arm und Reich und Christen und Nichtchristen und was nicht irgendwie alles. Und es ist immer gut, wenn wir Leute sind, die auf der Grenze sind. Die sich stark machen irgendwie gegen jede Form von Gewalt und Rassismus und was nicht sonst auch irgendwie alles da ist. Dass wir Leute sind, die versuchen mit der jeweils anderen Partei irgendwie zu reden und dass der Herr uns berufen hat, die Wunden dieser Welt zu heilen und nicht sie immer noch weiter aufzureißen. Und allein das ist schon mal irgendwie so eine Lebensaufgabe. Und ich weiß in vielen Sachen auch überhaupt nicht, wie man das umsetzen kann. Gehe mal davon aus, dass wir noch Diskussionen auf uns zukommen werden, hier gerade in der westlichen Welt, die so herausfordernd sein werden, dass wir Jahre, wenn nicht Jahrzehnte oder noch länger brauchen, um Antworten darauf zu finden. Also wenn ich mir vorstelle, dass irgendwann so die richtige religiöse Auseinandersetzung kommt, irgendwie zwischen Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus und was da sonst noch alles gibt, und wir da irgendwie Konzepte entwickeln müssen, wie man mit den anderen Leuten zusammen sein kann, obwohl man trotzdem ein anderes Profil hat, da wird echt noch einiges irgendwie zu leisten sein. Aber es ist ganz sicherlich irgendwie im Sinne des Schöpfungsauftrages, irgendwie, den Gott uns gegeben hat, ein Auftrag von uns, dass wir diese Gesellschaft nicht weiter irgendwie zerreißen, sondern dass wir Menschen zusammenbringen. Und die dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte Sache könnt ihr euch dann mal in den Hauskreisen überlegen und darüber diskutieren. Und es ist immer gut, irgendwie über diese Dinge zu reden. Erstmal irgendwie reden, sich informieren und danach handeln, ist besser irgendwie, als einfach jetzt mal irgendwie wild drauf loszugehen. Also darüber zu reden, irgendwie schafft ein Problembewusstsein, wie schafft aber auch irgendwie ein Suchen nach gemeinsamen Lösungen. Und das ist total gut, wenn man das macht. Amen.